Ich begrüße hier im Studio jetzt unseren Gast, Herrn Hans-Otto Binder, ein Historiker, der zum Thema Nationalsozialismus und Aufarbeitung, Entnazifizierung sehr viel geforscht hat und sehr viel weiß. Hallo, Herr Binder.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade in der Umfrage ja sehr viel Fachwissen schon von Laien gehört, das Sie jetzt vielleicht nochmal vertiefen können. Was hat Sie am meisten erstaunt von den Aussagen, die in der Umfrage da gerade gekommen sind?
Also erstaunt hat mich eben, dass so viele Leute Bescheid gewusst haben und jeder irgendetwas auch wirklich Bemerkenswertes dazu beitragen konnte. Erstaunt hat mich allerdings auch, und insofern bin ich jetzt nicht ganz so erstaunt, wie gut unsere Reihe von Vorträgen angekommen ist. Also die Leute haben wirklich, dann sind noch privat gekommen und haben nachgefragt und auch Tipps sich geben lassen, wie sie selber forschen können und so. Also die Resonanz war gut. Insofern bin ich nicht ganz so erstaunt, wie ich sonst gewesen wäre, dass nun wirklich die NS-Zeit in Tübingen noch ein bisschen präsent ist.
Sie sprechen von der Reihe vom braunen Hemd zur weißen Weste. Die haben Sie mit selber auf den Weg gebracht?
Ja, also der Arbeitskreis Moderne Tübinger Stadtgeschichte, deren Sprecher ich bin, hat hier zusammengearbeitet mit der Geschichtswerkstatt und mit dem Kulturamt der Stadt Tübingen und mit der Volkshochschule Tübingen. Wir waren also sozusagen die vier Träger, und Martin Ulmer und ich haben so ein bisschen die inhaltliche Vorarbeit dabei geleistet.
Was war der Ausgangspunkt und was ist so das zentrale Kernaussage von dem Konzept von dieser Reihe?
Ja, die zentrale Kernaussage, die steht dann wahrscheinlich erst am Ende. Also ich will da den verschiedenen Referenten, die noch kommen, nicht vorgreifen. Aber wir haben ja viele Gespräche vorher geführt. Wir haben auch einen roten Faden. Es geht uns wirklich um die Zeit nach 45 und auch die zentrale Frage, wie konnte aus damals eine Demokratie entstehen mit so vielen Leuten, die doch im Nationalsozialismus in hervorragenden Positionen waren. Also da gibt es ja eine offene Diskussion darüber, war dies überhaupt eine vernünftige Demokratie? Die einen sagen, es war notwendig, die ehemaligen Nationalsozialisten zu integrieren. Die anderen sagen eben, es hätte die Säuberung doch grundsätzlicher sein sollen. So sind eben viele Gedankenelemente, Haltungen, Einstellungen, Mentalitäten in die Bundesrepublik rübergekommen.
Was sagen Sie? Wie hätten wir hier in Tübingen das machen sollen?
Das ist immer die schwierige Frage in den Historiker. Wir untersuchen ja in der Regel das, was geschehen ist und nicht das, was hätte geschehen sollen. Aber man kann auch, wenn man vorsichtig sein will, doch immer wieder sagen, es gibt Kreuzungspunkte, wo Dinge eben anders gelaufen sind. Also in Tübingen war sicherlich ein ganz großer Kreuzungspunkt die Wahl vom Oberbürgermeister Hans Gmelin. Also der eben dann damit auch den Weg für andere Leute noch geebnet hat. Das wird sich wahrscheinlich in dem Vortrag von Herrn Rüggeberg deutlicher noch nachvollziehen lassen. Also es war ein Kreuzungspunkt oder die Abwahl von Bürgermeister Hartmeier, der als vor der Währungsreform doch die Ansätze und der Wille zu einer Entnazifizierung schon vorhanden war. Also Viktor Renner, Carlo Schmid, das waren die Leute, und die Demokratische Vereinigung, das waren die Leute, die wirklich die Entnazifizierung gewollt haben. Die sind dann nach 1948 zum Teil verschwunden.
War das da dann eine direkte Wahl zwischen Hartmeier und Gmelin? Oder ist
Nein,
da noch
was dazwischen war Wolf Mühlberger. Zunächst mal hat man einen, es war ein Berufsoffizier, der in der Geschichte der Stadt Tübingen keine so große Rolle gespielt hat. Deswegen ist er manchen auch gar nicht mehr bekannt.
Aber wie erklären Sie sich das, dass der Hartmeier der Entnazifizierung vorangetrieben hat, was dass der abgewählt worden ist. Hat es den Leuten in Tübingen nicht gefallen, was er gemacht hat, dann offensichtlich?
Die Diskussionen waren damals nicht ganz so offen. Also es gibt, insofern kann man verschiedene Stränge sehen. Es gab Diskussionen oder auch Kontroversen innerhalb der Linken selbst, die zu einer Art Spaltung geführt haben. Es sind ihm auch Vorwürfe gemacht worden, zum Teil ganz unberechtigte. Aber der Hauptgrund war der erklärte Wille des bürgerlichen Lagers, nachdem sie einige Zeit lang zu schweigen hatten, denn am Anfangszeit in den ersten 3 Jahren hat die französische Besatzungsmacht eben vorwiegend mit der demokratischen Vereinigung, und das waren eben Linke, zusammengearbeitet. Und so war dann in diesen 3 Jahren die Linke dominierend, obwohl sie in der Bevölkerung eigentlich nur knapp ein Drittel oder, ja, wenn es hochkommt, auch mal beide Gruppen zusammen ein bisschen mehr als 30% gehabt haben. Und da hat sich dann das bürgerliche Lager formiert, als kam dann wieder sozusagen aus den Löchern heraus oder aus den Schneckenhäusern, in dem sie sich zurückgezogen hatten, und haben sich geeinigt, dass sie wieder einen bürgerlichen Kandidaten haben wollen.
Wie kann man sich das vorstellen nach Ende des Regimes? Wo waren die Linken denn während dem Regime? Sind die nicht auch verfolgt worden? Wo haben die Franzosen die Kontakte geknüpft? War das alles so präsent in Tübingen?
Also sie waren doch ziemlich isoliert. Nach den ersten Anfangsjahren des Nationalsozialismus war doch eigentlich Widerstand ab 1935 praktisch nicht mehr möglich. Insofern waren sie isoliert. Sie haben sich entweder schon in der NS-Zeit an einem Stammtisch getroffen, sie haben also schon Kontakt untereinander gehalten. Und als die Franzosen kamen, war dies die sogenannte Demokratische Vereinigung, ein antifaschistischer Block, wie in anderen Städten auch, auf den sich die Franzosen zunächst gestützt haben, weil die bereit waren, so quasi eine Wende einzuleiten, also die in den Franzosen wirklich Befreier gesehen haben. Das waren Leute, KPD und SPD, Leute, die zu einem großen Teil im KZ gewesen waren, also Erfahrung gehabt haben, negative Erfahrungen, und die waren kooperationswillig.
Und die sind dann recht schnell auch wieder hier in Tübingen einfach gewesen. Also wenn sie aus dem KZ, dann sind sie befreit worden, sind nicht gestorben, und dann waren sie hier dann politisch aktiv.
In der NS-Zeit waren sie eben nur persönliche Kontakte, mehr konnte Aktivität ja nicht sein. Also einen richtigen Widerstandszirkel oder Kreis hat es eigentlich nicht gegeben.
Und als sie dann politisch aktiv waren, das war dann 45 bis 48, haben die bisschen mehr in Tübingen dann die Geschicke bestimmt. Die Demokratische Vereinigung hieß die damals dann auch noch?
So. Also zunächst hieß antifaschistischer Ausschuss, wie die im ganzen Besatzungsgebiet der Franzosen hat es solche gegeben. Auf Intervention von Carlo Schmid nannten sie sich dann Demokratische Vereinigung, weil Carlo Schmid sehr früh wollte, dass sich diese linke Formation von vorwiegend Arbeitern ins bürgerliche Lager erweitert. Er hatte das Bedürfnis, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend eben auch Leute, die dann später bei der CDU waren oder bei der FDP, mit reinzuziehen. Und die waren, und deswegen hat er sie Demokratische Vereinigung genannt, und die waren dann auch mit dabei. Und die haben dann den Franzosen die Vorschläge gemacht, sowohl für den Viktor Renner kam aus der Demokratischen Vereinigung, der dann Oberbürgermeister war. Hartmeier kam daraus, der Nachfolger von Viktor Renner wurde. Carlo Schmid selber war auch immer in der Demokratischen Vereinigung. Der hatte ja die schwierige Aufgabe, zwischen Stuttgart und Tübingen hin und her zu pendeln. Deswegen ist er nicht regelmäßig, aber wenn er da war, war er immer großes Hallo. Also das, und die haben eben dann auch Leute vorgeschlagen für die verschiedenen Ämter wie Arbeitsamt, Gesundheitsamt und so weiter, wer das machen könnte.
Die hatten aber noch keine eigene Entscheidungsgewalt.
Überhaupt nicht. Sie haben nur eben Überhaupt die ganze erste Verwaltung war nichts anderes als eine Verlängerung der Franzosen. Sie mussten das ausführen und die Franzosen bedienten sich ihrer sozusagen, damit es bei der Bevölkerung leichter geschluckt wird.
Und wie kann man sich die Zusammenarbeit da vorstellen? Haben die alle dann auf Französisch gesprochen oder über was für Kanäle lief das denn?
Das meiste lief über Carlo Schmitz. Also deswegen, er war eigentlich für alles zuständig, mehr oder weniger. Er hatte auch als erster den Anschluss ans Telefonnetz. Es gab natürlich viele Übersetzungsbüros und jeder, der irgendwie Französisch konnte, oder viele waren da mit beschäftigt, aber es war in Tübingen nicht allzu schwierig. Ich meine, immerhin ist die Universitätsstadt, da gibt es schon Leute, die Französisch konnten.
Und Carlo Schmitt, was war das für eine Person?
Das ist eine hochkomplexe Frage. Das ist keine Frage. Er war zunächst einmal, also ich versuche jetzt, wie er erschienen ist. Er war eben auf allen Feldern irgendwie präsent. Er hatte überall permanent Ideen. Sein Sohn hat ihn mal gefragt, wie er das geschafft hat. Und Martin Schmid, der ja noch in Tübingen lebt. Und dann hat Carlo gesagt, weißt du, ich mache lange Spaziergänge und da denke ich dann darüber nach. Also insofern hat er sich mit sehr vielen Ideen beschäftigt. Er war lebenslustig, man attestierte ihm sozusagen ein barockes Äußere und ungeheuer geistreich. Also insofern, ja.
Und er war zur rechten Zeit am rechten Ort dann?
Genau. Er hat sich so aufgemacht, so wie er es in seinen Erinnerungen beschrieben hat, und hatte ja die Erfahrung als Kriegsverwaltungsrat in Lille und umgekehrt, dass eine Besatzungsmacht natürlich irgendwie darauf angewiesen ist, dass es Leute gibt, die mit ihnen zusammenarbeiten, und ging aufs Rathaus und hat sich ihnen angeboten direkt.
Wir hatten jetzt eben davon gehört, dass direkt nach Kriegsende ja alles sehr demokratisch dann war. Also ein linkes Lager hat mit der Besatzung zusammengearbeitet, aber das hat sich ja nur 3 Jahre gehalten. Dann gab es so eine Art Wendepunkt oder verschiedene Wendepunkte. Wie kann man die, oder wo sehen Sie die?
Im großen Stil war natürlich auf der großen Ebene, der zentralen Ebene, der nationalen Ebene, war natürlich der Antikommunismus und der Kalte Krieg der Hauptauslöser für die Wende. Muss man sich immer ein bisschen mit dazu denken. Lokal vor Ort kann man so kleine Wendepunkte auch in der Diskussion sehen, einer typischen Tübinger Diskussion um die Befreiung Tübingens. Da kann man das ganz gut nachvollziehen. Der Standortarzt Dr. Theodor Dobler hatte ja versucht, sich bemüht, Tübingen zur Lazarettstadt zu erklären, und hat seine Ärzte den Franzosen entgegengeschickt zur Befreiung, dass die sagen, dass hier nicht geschossen wird. Und Tübingen eine Lazarettstadt sei, das war so ein bisschen umstritten, aber lassen wir es mal einfach so stehen.
Wieso umstritten?
Naja, weil bis zum Schluss sein Gegenspieler, General Ludwig Merger, der Meinung war, dass man in Tübingen kämpfen müsse noch. Und offiziell ist eine Lazarettstadt erst dann wirklich völkerrechtlich auch anerkannt, wenn beide Seiten voll zugestimmt haben. Und da hatte man das also vorher nicht ausgemacht, beziehungsweise die Franzosen waren vorher gar nicht mit einbezogen worden, und die hätten sehr wohl sagen können, das interessiert uns nicht, was sie da jetzt intern beschlossen haben. Aber man hat gesagt, wir haben den Lazarett-Sperrbezirk eingerichtet nördlich des Neckars, und das hat dann mit dazu geführt, dass die Franzosen darauf eingegangen, dass eben um Tübingen nicht gekämpft wurde. Der zweite Grund war der, dass die militärischen Mittel gar nicht vorhanden waren. Darauf hatten dann andere abgehoben. Das Entscheidende, was den Wendepunkt ausmacht, Viktor Renner, von dem wir vorher geredet haben, hat erstaunlicherweise so ziemlich schnell nach 45, da ist Tübingen einmalig, sowohl den Schollplatz, wie er damals hieß, vor der Universität umbenannt, und also den Namen eingeführt, Schollplatz, in Erinnerung an die Geschwister Scholl, wie auch die Staufenstraße in Staufenbergstraße umgenannt und als Dank an den Räder Tübingens eben die Kaiserstraße in Doblerstraße umbenannt, so wie sie heute noch heißt. In der öffentlichen Diskussion war das lang eindeutig, aber dann kamen die Stimmen, die gesagt haben, Dobler hat das gar nicht verdient, diese Ehrung. Und dann hat Ludwig Merger, der General, gesagt, er hat es zu Unrecht den Franzosen mitgeteilt. Wenn wir dann geschossen hätten, dann wäre ein großes Unglück passiert. Und aus militärischen Gründen hätte er eigentlich Tübingen verteidigen müssen, aber er hatte halt die Mittel nicht dazu und sagt eigentlich, Dobler hat eigentlich einen Fehler gemacht. Und dann haben noch andere gesagt, Major Pfahler vom Volkssturm hat gesagt, er habe den Volkssturm heimgeschickt, deswegen habe man Tübingen nicht verteidigt. Selbst Kreisleiter Hans Rauschnabel hat gesagt, also er habe auch einen Verdienst um die Rettung Tübingens. Und so wurde im Laufe der Zeit dann immer wieder also Zweifel an der Tat Doblers vorgebracht und jeder wollte irgendwie daran beteiligt sein. Und man hat ihn so quasi ein bisschen klein geredet. Er ist zum Beispiel nicht Ehrenbürger Tübingens geworden, wie viele andere alte Nazis. Das ist das Erstaunliche. Aber man hat die Doblerstraße geblieben. Aber das war so ein kleiner Wendepunkt.
Und das blieb unwidersprochen, diese ganzen Schulterklopfer der Generäle, die dann sagen, wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass Tübingen nicht zerstört worden ist oder beschossen worden ist dann. Da gab es keinen Widerspruch.
Nein, da gab es insofern keinen Widerspruch. Das kann man nachvollziehen an den Materialsammlungen von Hermann Werner, der die Chronik Tübingens geschrieben hat. Die haben ihm geschrieben und er hat es zum Teil in seine Darstellung einfließen lassen. General Merger hat sich nicht gesagt, dass er an der Rettung Tübingens eine Verantwortung gehabt hat, sondern er hat gesagt, Dobler hat unverantwortlich gehandelt und hat sozusagen seine Position seine Position, nach der Tübingen zu verteidigen gewesen, natürlich versucht zu legitimieren mit einer Art pseudomilitärischen Notwendigkeit, die vielleicht den Zusammenbruch um einen Tag aufgeschoben hätte oder was weiß ich, aber eben die überhaupt nicht mehr in eine Relation hergestellt hat zwischen sinnlosem Verlängern des Krieges und Vernichtung von Tausenden von Menschen, Zivilen, die daran unbeteiligt sind. Also das war ihm, er hatte nur seinen militärischen Standpunkt vertreten. Und diese Ideen sind dann eben auch in die Chronik von Hermann Werner eingeflossen und eben diese Verkleinerung Doblers, die ist nun in der Tat erfolgt.
Jetzt gab es später dann eigentlich nochmal Diskussionen drüber, also jetzt in der aktuellen Zeit, über den Franz Dobler?
Theodor Dobler. Eine öffentliche Diskussion ist mir nicht erinnerlich, aber Tübinger Schülerinnen des Wildermuth-Gymnasiums haben sich jetzt in dem Wettbewerb des Landes da mit Dobler beschäftigt und das fand ich ganz gut, was die da zusammengetragen haben und auch da ein bisschen noch das wieder in Erinnerung gerufen haben. Es ist dann ja auch im Tagblatt darüber berichtet worden, über diese Arbeiten.
Weil wir müssen ja schon nochmal klarstellen, wenn er keinen Einsatz hier gezeigt hätte, was wäre dann passiert? Es war schon der auslösende Punkt, der Einsatz von Herrn Dobler.
Also der auslösende Punkt war, dass die Franzosen sich eigentlich mit Ausnahme Freudenstadt ja nun nicht gekommen sind und überall die Städte in Brand geschossen hätten, wie das zum Teil bei Beginn des Krieges von deutscher Seite gemacht worden ist. Der auslösende Punkt war in der Tat, also das muss man mal klar und deutlich sagen, sie haben eben nur geschossen, wenn es Widerstand gab. Sie wollten möglichst schnell vorkommen, deswegen sind sie auf dieses Angebot, es wird in Tübingen nicht geschossen, sofort eingegangen und haben ihrerseits also auch keinen einzigen Schuss abgegeben. Was passiert wäre, wenn Tübingen verteidigt worden wäre, ob das Doppler damit verhindert hat, das ist ein bisschen schwierig, weil alle Zeitgenossen haben eben nachher aufgeschrieben, was damals passiert ist. Wenn also wirklich es General Merger gelungen wäre, hier militärische Kräfte zu bündeln und die Franzosen am Übergang auf die Alp hier ein paar Stunden aufzuhalten oder so, das ist nicht auszumalen eigentlich. Wäre das ganze Versprechen der Lazarettstadt natürlich obsolet gewesen und vielleicht wären sie dann erzürnt gewesen. Das kann schon sein, dass es dann sogar schlimmer gewesen wäre.
Uns ging es ja jetzt aber auch um die Wendepunkte.
Uns ging es um die Wendepunkte, also die Einschätzung Doblers war so einer, die Abwahl Hartmeiers war dramatisch. Dann kommen eben die alten Nazis auch wieder in ihre Stellungen. Sie sind auch diejenigen, die von den Franzosen zunächst entfernt wurden, sind dann, nachdem auch in Südwürttemberg-Hohenzollern das Spruchkammerverfahren von, so wie es bei den Amerikanern gemacht worden ist, übernommen wurde, fast zu 90% als Mitläufer oder noch geringer eingestuft worden und konnten dann wieder in Amt und Würden kommen.
Also denen blieb dann nichts anhaften, da war dann keine braune Vergangenheit sichtbar.
Das hat die Bevölkerung auch so akzeptiert. Man muss ja davon ausgehen, dass ja sozusagen ein Viertel der Bevölkerung irgendwie damit auch verstrickt war. Deswegen war die Aufregung nicht sehr groß. Also das Schwäbische Tagblatt hat damals eben nicht alle Leserbriefe veröffentlicht. Ob sie noch irgendwo schlummern, weiß ich nicht. Das müsste man mal fragen. Aber es gibt natürlich gelegentlich dann auch veröffentlichte Leserbriefe. Und da wird deutlich, dass so ganz früh kommen schon die ersten Stimmen. Man soll die Vergangenheit ruhen lassen. Und dann ab 1947 wird es immer deutlicher. Und als dann der Staatskommissar für die politische Säuberung Künzlen durch Anton Traber abgelöst wird, ist sozusagen derjenige, der die politische Säuberung durchführen sollte, wild entschlossen, sie zu beenden. Er sieht es als sehr negativ und will sie so schnell wie möglich beenden. Und so geschieht es dann eben auch. Und wenn jemand Mitläufer war, dann hat es in seiner Karriere überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, die große Wende ist dann eben die Wahl von Hans Gmelin als Oberbürgermeister, der dann sofort sich auch einen ehemaligen Nazi, nämlich Hans Weyenmeier, der schon eine problematische Vergangenheit auch hatte. Es ist zwar bei ihm zu keinem Prozess gekommen, aber er war in Polen als Art Landrat, war er durchaus an Aktionen gegen die Zivilbevölkerung beteiligt. Den holt er sich sozusagen als zweiten Mann. Und ich weiß nicht, wenn man da noch weiter forschen würde, was dann noch alles rauskommen könnte, kann mir es schon vorstellen, dass man dann noch weitere solche Connections finden kann.
Wir hatten es von den Wendepunkten. Nach der Entnazifizierung kamen dann wieder Nazis, alte Nazis in Amt und Würden. Ein großer Wendepunkt war die Wahl von Hans Gmelin zum Oberbürgermeister. Was war das denn für ein Mann? Was hatte der für eine Nazi-Vergangenheit?
Ja, Hans Gmelin war in Tübingen groß geworden, hat hier studiert, war auch Führer einer SA-Studentengruppe und war auch als Student in den 20er Jahren, also schon vor 1933, hier aktiver Nationalsozialist. Er ging dann, war dann während des Krieges zunächst im Frankreich-Feldzug bei der 78. Sturmdivision, wurde später als prominentes SA-Mitglied Botschaftsrat in Pressburg, wie es damals hieß, also in der Slowakei, und war die rechte Hand von Hans Ludin, dem Botschafter. Der Botschafter war aber in Wirklichkeit eigentlich derjenige, der der slowakischen Regierung zu sagen hatte, wo es lang gehen musste. Und also sagen wir mal, die trug die Verantwortung für die Hauptrichtlinien in der slowakischen Politik. Und wie gesagt, Hans Gmelin war seine rechte Hand. Hans Ludin ist dann später hingerichtet worden. Hans Gmelin war hier zunächst interniert von den Alliierten, hat sich dann mit einfachen Arbeiten über Wasser gehalten, kam dann ins Wirtschaftsministerium und kandidierte dann eben als Oberbürgermeister. Und wegen seiner großen Bekanntheit in Tübingen ist ihm das auch dann schon im ersten Wahlgang erstaunlicherweise gelungen. Interessant dabei war, Hans Gmelin hat offen natürlich zu seiner Nazi-Vergangenheit gestanden, hat aber für sich in Anspruch genommen, dass es eben eine Art Jugendtorheit gewesen sei und dass jeder eine zweite Chance bekommen müsse. Und das hat er eigentlich verfangen. Es war also jedem klar, wer hier zur Kandidatur steht. Und es hat dann auch heftige Leserbriefkampagnen gegeben, wobei da schon klar was aus den Leserbriefen zu entnehmen war, dass die überwiegende Mehrheit der Leserbriefschreiber für Gmelin waren und nur wenige wie der Verleger Hans Siebeck oder der Theologe Ebeling oder so nun massiv versucht haben, diese Wahl zu verhindern. Es ging also um Wolf Mühlberger gegen den amtierenden Oberbürgermeister, gegen Hans Gmelin. Hans Gmelin wurde, wie gerade gesagt, im ersten Anlauf gewählt. Nicht eben die spannende Frage, wie wirkt sich das nun aus? Die Frage, dass nun ein ehemaliger Nationalsozialist Oberbürgermeister wird. Er ist später mit großen Mehrheiten wiedergewählt worden und war insgesamt 20 Jahre Oberbürgermeister in Tübingen. Er ist Ehrenbürger geworden, hat sich wirklich sozusagen für die Stadt eingesetzt. Das kann man ihm gar nicht abstreiten. Aber ebenso unwidersprochen war, dass er einen ausgesprochen autoritären Stil geflogen hat, von dem er später in einem bemerkenswerten Interview mit dem Tagblatt auch dann abgerückt ist und gesagt, dass das vielleicht nicht ganz so gut war. Aber damals war das selbstverständlich. Gegen Gmelin gab es keinen Widerspruch. Als Chef einer Verwaltung wird er heute noch bewundert. Das hätte es unter Gmelin nicht gegeben. Ist ein häufiger Ausdruck gewesen, lange Zeit danach. Aber dieser autoritäre Führungsstil, das würde ich sagen, das war ein Erbe der NS-Zeit.
Und er hat seine alten Seilschaften ja auch bemüht, hat sich eine rechte Hand geholt.
Richtig.
Wie hat er weiter auf alte Kontakte zurückgreifen können? Gibt es da noch irgendwelche?
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich kann ja jetzt nicht Herrn Rüggeberg allzu sehr vorgreifen. Er wird da mehr wissen als ich. Ich denke, dass dies ein Vortrag werden wird, den wir jetzt auch in einem größeren Raum durchführen werden, also nicht wie sonst im Kulturamt, bei der Stadtbibliothek, sondern im Löwen. Weil ich denke, dass die Tübinger da dieses Thema, dass das nun wirklich irgendwann mal zur Sprache gebracht werden muss und dass die Tübinger darauf reagieren werden.
Das
also
ist,
da bin ich selber noch gespannt.
Das ist am Dienstag, dem 26. Januar 2010, vom Nazi-Diplomaten zum Nachkriegs-Oberbürgermeister Hans Gmelin und die Tübinger Vergangenheitspolitik seit den 1950er Jahren. Alles im Rahmen der Vortragsreihe vom braunen Hemd zur weißen Weste. Der Umgang mit der Vergangenheit in Tübingen ist schon anders als in anderen Städten. Allein durch so eine Personalie, aber es war nicht der einzige.
Die einzige Personalie, ja, wie gesagt, also alle, die als Mitläufer eingestuft waren, konnten ohne weiteres mitmachen. Und anschließend, also ich hätte da für meine Zeit, die ich behandelt habe, die ersten Anfangszeit, natürlich genügend Beispiele. Die will ich jetzt nicht so im Einzelnen ausführen, weil das eigentlich selbstverständlich war, dass wer als Mitläufer eingestuft wurde und fast jeder konnte sich irgendwelche Zeugnisse besorgen, dass er eigentlich eher harmlos war und gar nicht so ein ganz schlimmer. Und dann wurde er als Mitläufer eingestuft und dann war seine Karriere eigentlich fast ohne Unterbrechung wieder möglich. Also da unterscheidet sich, glaube ich, Tübingen auch nicht so sehr. Was sich in Tübingen vielleicht unterscheidet, ist natürlich, die in der Universitätsstadt sind dann auch die ersten Bedenken und die ersten Kritiken stärker geworden. Die kamen aus der Studentenschaft, und zwar vor 68. Das ist eigentlich die Vorbereitung, dass man diese Sachen thematisiert. Da hat man dann eben Ausstellungen übernommen oder gemacht über die ungesühnte NS-Justiz und hat dann diese berühmte der Notizenskandal, in dem man den Rektor in SA-Uniform abgebildet hatte. Das hat dann zu der Ringvorlesung geführt über Nationalsozialismus und deutsches Geistesleben. Das war die erste Ringvorlesung, der dann an bundesdeutschen Universitäten weitere gefolgt sind. Also das ist ein anderes Charakteristikum für eine Universitätsstadt.
Sie haben auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Dozent und Professor an der Universität geforscht. Was war Ihr Spezialgebiet die Zeit
nach? Also eigentlich war mein Hauptschwerpunkt in meiner Universitätszeit das 19. Jahrhundert. Also das ist mehr mein Thema nach der Pensionierung geworden. Tübingen war schon immer ein Thema für mich, aber mehr das 19. Jahrhundert. Und ich wollte das unbedingt nun auch weiter ausdehnen. Die NS-Zeit hat nicht mehr diese vielen weißen Lücken. Da gibt es ja das hervorragende Buch von der Benigna Schönhagen und auch die Ausstellung mit dem Katalog Vorbei und Vergessen von 1990. Da gibt es schon einiges, während für die Frage der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, da gibt es mehr weiße Flecken als erforschte Länder.
Im Rahmen Ihrer Forschung jetzt, sind Sie da, auf was für Probleme sind Sie da manchmal dann gestoßen?
Erstens mal, wirkliche Forschung ist furchtbar mühsam. Also man muss da ja lange suchen, bis man dann wirklich etwas findet. Und man muss in die Archive gehen. Also ich war vor allem natürlich im Stadtarchiv, das ist ganz klar, aber dann vor allem auch in Sigmaringen oder in Ludwigsburg, bis man dann was Neues gefunden hat. Das dauert schon seine Zeit. Richtige Schwierigkeiten habe ich eigentlich nicht gehabt. Also außer manchmal bürokratische. In manchen Archiven geht es alles wunderbar und in manchen geht es halt sehr umständlich. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das spezifische Schwierigkeiten sind.
Gezielt will das keiner verhindern, dass Sie forschen.
Schwierig ist ein bisschen eben, dass der Datenschutz vieles noch nach wie vor verhindert.
Auch wenn es so lange zurückliegt.
Ja, auch wenn es so lange zurückliegt.
Wo sehen Sie denn noch weiße Flecken bei der Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit in Tübingen?
Also, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel eine systematische Erforschung der Sprache. Also wir haben ja, was jeder sofort weiß, von den Älteren mindestens, ich weiß nicht, ob bei den Jüngeren, die kennen das sicher nicht, aber Leute zwischen 60 und 70, die wissen genau noch, dass man nach 45 immer bis zur Vergasung gesagt hat. Das fällt jedem ein, wenn ich auf dieses Thema komme. Das muss ich gar nicht zur Debatte bringen, das bringen die dann von selber. Oder Volksgemeinschaft ist so ein Begriff, den ich ganz selbstverständlich gefunden habe an Stellen, wo man das überhaupt nicht erwartet hat. Ich nehme mal an, dass eine systematische Erforschung dieser Sprache nach 45, wie das weitergewirkt hat, auch für Tübingen interessante Ergebnisse bringen würde.
Aber das ist dann alles auch eine Frage von Personen, die es machen wollen, und von Mitteln.
Also von Personen und Mitteln, genau.
Also auch wieder eine politische Entscheidung, und das steht nicht oben auf der Agenda wahrscheinlich. Oder wen sehen Sie da in der Pflicht?
Wir haben natürlich Ressourcen von der Universität, also wenn wir da jemand gewinnen könnten, dass der das dann solche Themen bei sich behandeln lässt, hätten wir schon bessere Voraussetzungen. Aber die finanziellen Mittel ist, wenn man jetzt gezielt Studenten auf etwas ansetzen will, dann muss man sie auch materiell dazu bringen, sonst tun sie das, was in ihrem persönlichen Interesse liegt. Aber wenn man sagt, also erforscht dies, dann müsste man eben auch Gelder haben. Und da, wenn es ums Lokale geht, ist dann immer die Stadt gefragt.
Und die Stadt ist pleite.
Die Stadt ist pleite, ja.
Sie haben vorhin gesagt, der autoritäre Stil von Hans Gmelin wäre ein Erbe aus seiner nationalsozialistischen Vergangenheit gewesen. Wo, und die Sprache hatten wir jetzt als Thema, woran kann man noch merken, dass da alte Nazis in der Verwaltung und in der Politik wieder am Werke waren? Was sind denn so Merkmale noch gewesen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil da muss ich auch sagen, das müsste noch besser erforscht werden. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob man zum Beispiel bestimmte Bauformen im Stadtbild oder so, ob man das noch als Erbe zuordnen kann. Das kann man ohne genaue Forschung nicht behaupten. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da interessante Dinge findet oder finden kann. Also auch diese früheren Pläne, wie man hier die Stadt verkehrsfähig, also sprich für den Individualverkehr verkehrsfähig macht und was man da eventuell alles abreißen kann, das muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, aber das kann, dann könnte damit zusammenhängen, wie man mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit mit solchen Dingen umgeht.
Was würden Sie sich für Ihre weitere Arbeit wünschen?
Ja, was ich mir wünschen würde und was wir eigentlich ursprünglich auch, also die Geschichtswerkstatt und der Arbeitskreis Moderne Tübinger Stadtgeschichte, was wir ursprünglich gewollt haben, war eine große Ausstellung, weil wir mit einer Ausstellung erreicht man noch mehr Menschen als mit einer Vortragsreihe. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass dieses Thema doch wirklich dann auch per Ausstellung mal präsentiert wird. Es würde ein Teil, das würde nochmal Forschungsimpulse geben können, und ich bin überzeugt, dass wir viele Dinge zutage fördern könnten, wenn man ein solches Projekt ernsthaft in Angriff nehmen würde. Das würde ich mir wünschen, dass dieses Projekt noch realisiert wird.
Das ist auch eine mühselige Sache, eine Ausstellung zu konzipieren. Braucht langen Vorlauf. Und was würden Sie da, glaube ich, würden Sie da zutage fördern noch? Was glauben Sie, was könnte da noch rauskommen?
Also Herr Ulmer hat in seinem letzten Vortrag, das war der zweite insgesamt, herausgefunden, der Stadtarchivar war ihm dabei sehr behilflich, dass es nach wie vor irgendwo in der Stadt aufbewahrt wird, ein Wegweiser, den Hans Gmelin hier aufpflanzen wollte, der zurückführt in die früheren ostdeutschen Ostgebiete, Königsberg etc., Eger, Pilsen und alles aufführt, wo man dorthin kommt und auch in die Reichshauptstadt Berlin. Das waren solche Ideen, die man noch in den 50er Jahren gehabt hat. Dieser Wegweiser existiert noch in der Stadt. Das wäre ein ganz tolles Ausstellungsobjekt. Da würden sich viele dann wundern, wenn sie das sehen würden, wie auch grafisch alle S in dieser auf diesem Wegweiser sind, in dieser bezeichnenden Schreibweise der gotischen Runen geführt. Also
und das ist ein Wegweiser aus den 50ern dann wahrscheinlich.
Es war ein Wegweiser aus den 50er Jahren, der schon hergestellt war und der aufgepflanzt werden wollte. Und da hat dann der Gemeinderat irgendwann nicht mehr mitgemacht. Und so bin ich überzeugt, wenn ein solches Projekt mal läuft und wenn es dann bekannt wird und das, was wir eigentlich suchen, zuerst sagen die Leute immer, ach, davon weiß ich nichts. Und wenn man sie in ein Gespräch verwickelt, dann kommen Erinnerungsfetzen eben doch an die Oberfläche. Und so denke ich, würden nicht nur Erinnerungen, sondern auch Gegenstände an die Oberfläche kommen, wenn man sich mal auf so ein Projekt einlässt.
Wir sind gespannt und hoffen, dass wir das im Laufe des nächsten Jahres vielleicht weiter verfolgen werden. Genauso wie wir auch hier vom Lokalmagazin die Vortragsreihe weiter verfolgen werden und vielleicht den ein oder anderen Referenten hier nochmal im Studio begrüßen dürfen. Vom braunen Hemd zur weißen Weste geht noch bis wann geht's noch? Bis Juni oder sowas, ja?
Ja, bis Juni.
Bis Juni 2010, jeden Monat grob gesagt ein Vortrag über den Umgang mit der Vergangenheit in Tübingen nach 1945.